Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Hogan Lovells Karriere-Podcasts Sag doch mal. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Dr. Detlef Haas, Managing Partner für Deutschland bei Hogan Lovells und einer der führenden Experten für Commercial Litigation in Deutschland. Lieber Detlef, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Magst du dich einmal in 3 Sätzen bei uns vorstellen?
Ja, hallo Janina. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe. Ich bin Partner bei Hogan Lovells, kümmere mich um Commercial Litigation, in den letzten Jahren vor allem um Lieferkettenthemen in der Automobilindustrie und in der Energieindustrie. Und im Nebenjob bin ich Managing Partner für Deutschland, eine Aufgabe, die ich sehr spannend finde.
Das klingt auch sehr spannend. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über dein Team erzählen und auch generell über den Bereich Commercial Litigation, was man sich darunter vorstellen kann. Einmal ganz grob erklärt.
Wir vertreten Unternehmen, die Konflikte miteinander haben, die im Wort steckt Litigation drin, was bedeutet Prozessführung vor staatlichen Gerichten, aber unsere Tätigkeit beginnt meist lange, bevor eine Klage erhoben wird. Oftmals kann die Klage auch vermieden werden und wir können in Vergleichsverhandlungen oder in einer Mediation Dinge klären. Ich arbeite mit einem großen Team, habe auch die Freude, mit einigen Partnern und Partnerinnen sehr eng zusammenzuarbeiten, sowohl aus dem Bereich Litigation als auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel Kartellrecht oder M&A. Teamarbeit ist für uns sehr wichtig, weil wir dadurch auch viele Dinge vorwegnehmen können, die die Gegenseite sagen kann. Wir können uns viel besser vorbereiten und so dem Mandanten ein besseres Ergebnis bescheren.
Ja, das stimmt. Teamarbeit ist auf jeden Fall sehr wichtig bei uns. Ich würde einmal noch ganz an den Anfang deiner Karriere tatsächlich gehen. Was war denn für dich der Grund, Jura zu studieren und was hat dich dazu motiviert, dann auch zum Bereich Commercial Litigation zu kommen?
Ja, mit dem Jurastudium, das war so wie bei vielen, das war die einfachste von den zur Verfügung stehenden Optionen. Alles andere schied aus und dann blieb nur noch Jura. Ich bin dann im Lauf des Studiums durch Glück und Zufall in ein Kolloquium gekommen bei einem damals sehr bekannten Steuerrechtler, Professor Raubach, hier in München an der LMU, der dort von seinen Fällen berichtet hat und wie er die so gelöst hat. Und ich glaube, viele der Teilnehmer hat er davon begeistert, so auch mich. Und ich bin dann irgendwann in seiner Kanzlei erschienen, wollte einen Job bei ihm haben, um parallel zur Referendarzeit zu arbeiten. Bin dann durch Zufall nicht im Steuerrecht, sondern im Litigation-Team gelandet. Das hat mir sehr gut gefallen. Und habe dann, als ich die Zulassung hatte, mich nochmal umgesehen und bin tatsächlich bei der Vorgängerkanzlei von Hogan Lovells gelandet, weil mir dort das Bewerbungsgespräch und die Personen, die ich da getroffen habe, weil die mich am meisten beeindruckt haben. Und das war der Grund, warum ich hier angefangen habe und immer noch hier bin.
Ja, und darüber freuen wir uns sehr. Das ist jetzt ja auch schon sehr lange und sehr erfolgreich. Erinnerst du dich denn noch an deinen allerersten Fall bei uns oder an dein erstes Mandat?
Ja, das waren, damals haben wir noch ganz andere Themen gemacht als heute. Damals hatten wir für Computerunternehmen, die hier in München ansässig waren, mit ihrer deutschen Tochter, deren Litigation zu machen. Das waren oft kleine Themen und wir mussten Termine beim Amtsgericht und beim Landgericht darstellen und das war für so einen jungen Anwalt sehr, sehr aufregend.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Gab es für dich einen Schlüsselmoment oder auch eine Person oder sozusagen dann einen Mentor oder eine Mentorin, die deinen beruflichen Weg besonders geprägt haben?
Tatsächlich gibt es aus meiner Sicht viele Personen, die einen prägen. Ob sie es dann immer selber wissen, weiß ich gar nicht. Sie sind jedenfalls Beispiele, Entwürfe für Lebensgestaltung und berufliche Gestaltung. Sicherlich hat uns unser damaliger Managing Partner hier vor Ort in München sehr geprägt, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe, Christoph Hiltl. Wir haben uns damals in München in den Nullerjahren die Frage gestellt, welche Bedeutung München neben Frankfurt hat. Auf Frankfurt schaute jeder. Frankfurt war die Finanz- und M&A, das Finanz- und M&A-Zentrum in Deutschland. Welche Rolle konnte München daneben spielen? Wir haben es über Wachstum gelöst und über Personen, die wir gefunden haben, die wir rekrutiert haben. Es war eine sehr spannende Zeit und auch Mandanten haben mich danach noch geprägt in vielen Situationen.
Du hast jetzt ja gerade schon von eurem früheren Managing-Partner gesprochen für Deutschland. Jetzt hast du ja die Rolle des Managing-Partners für Deutschland bei Hogan Lovells. Wie verlief denn dein Weg dorthin und gab es auch Herausforderungen auf diesem Weg?
Also Christoph war damals unser Office-Manager, aber sei es drum. Ich habe tatsächlich, seitdem ich Partner geworden bin, eigentlich die meiste Zeit Managementaufgaben parallel gehabt. Es fing damit an, dass ich hier in München unser Personalpartner war und die Bewerbungsgespräche geführt habe. Später bin ich dann ins Council gekommen, was so eine Art Aufsichtsrat war. Und wir haben uns damals in den Nullerjahren Gedanken gemacht, wie unsere US-Strategie aussehen könnte. Daraus ist dann das Projekt mit Hogan Hudson entstanden. Und ich hatte auch danach noch Managementaufgaben und wurde dann vor einigen Jahren gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, hier deutscher Managing Partner zu werden, worüber ich im Moment nachgedacht habe. Aber ich war von Anfang an eigentlich begeistert von der Idee, denn ich kenne die Spieler ganz gut und kenne die Herausforderungen, die wir hier in Deutschland haben und konnte mir das gut vorstellen, einen erheblichen Teil meiner Zeit auf die Aufgabe zu konzentrieren, uns gerade auch in schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland derzeit haben, hier drum zu kümmern, dass wir trotzdem wachsen können und dass wir hier eine gute Plattform haben, um auch Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier eine gute Grundlage zu bieten.
Ja, danke für den spannenden Einblick in deinen Werdegang und auch deine Rolle als Managing Partner bei uns. Wir werden da gleich nochmal tiefer drauf eingehen. Ich würde noch gerne ein bisschen mit dir über deinen Fachbereich sprechen. Und zwar bist du ja schon jetzt seit 30 Jahren im Bereich Commercial Litigation tätig und hast auch in über 20 Ländern schon Prozesse begleitet. Gibt es da einen Fall, der dir besonders noch in Erinnerung geblieben ist, von dem du uns erzählen kannst?
Ja, sehr gerne. Es gab viele Fälle. Ich greife mal einen raus, der auch in der Presse war, auch wenn ich die Namen der beteiligten Unternehmen jetzt nicht nennen würde, weil die nichts mehr zur Sache tun. Das ist in den Nullerjahren gewesen. Damals hat ein taiwanesischer Hersteller von Hard- und Software, Monitoren, Laptops, der auch schon Mobiltelefone herstellte, von einem globalen Technologiekonzern die Handysparte erworben und hatte den Plan, damit ein Handyangebot zu entwickeln, was man heute vielleicht mit dem Angebot von Apple vergleichen könnte, was damals vielleicht eine Konkurrenz für Nokia gewesen wäre. Und man hat damals aus Gründen, die dann später streitig wurden, unterschätzt, welchen finanziellen Aufwand das mit sich bringen würde und hat nach 12 Monaten, als man an die Grenze dessen kam, was man einbringen wollte, sich entschieden, das erworbene Unternehmen in die Insolvenz zu schicken, was eine ganz schwere Entscheidung war, die aber unvermeidlich war. Und in der Folge hat sich eine unglaublich negative Medienresonanz entwickelt. Die Marke des taiwanischen Unternehmens wurde davon belastet. Es haben sich Rechtsstreitigkeiten in vielen Ländern, Deutschland, Brasilien, USA, Mexiko, Türkei, ein Schiedsverfahren entwickelt. Und ich war neu in dem Projekt. Ich kannte die Rechtsabteilung kaum und das Management schon gar nicht. Meine Aufgabe war es damals, der Rechtsabteilung und dem Management, die nun gerade diese schwere Entscheidung getroffen hatten, das Unternehmen in die Insolvenz zu schicken, klarzumachen, dass jetzt eigentlich ein Riesenprojekt beginnt, nämlich das alles aufzuräumen, die Rechtsstreitigkeiten zu führen und dabei irgendwo dann mit einer sinnvollen Lösung rauszukommen. Das war eine sehr spannende Aufgabe. Es ist gelungen, mit einigen Personen aus der Rechtsabteilung und dem Management, die ich dann sehr schnell auch auf persönlicher Ebene sehr gut kennengelernt habe. Und da bin ich heute noch dankbar. Und dass die kleinen Entscheidungen, die dahin geführt haben und die kleinen Gespräche, die sich dann aber im Nachhinein als sehr wichtig herausgestellt haben, die haben mich bis heute geprägt. Das war für jemanden in meiner Rolle, der eben Konflikte lösen will, ein sehr prägendes Ereignis.
Das klingt nach einem sehr komplexen Fall und auch sehr spannend. Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange vom zeitlichen Raum läuft dann so ein Fall?
Ja, länger als man denkt und länger als auch viele Mandanten denken. Die ersten wichtigen Entscheidungen, dass man das überhaupt zu einem Projekt für dieses Unternehmen macht, dass man sich darum kümmert, die dauern nicht lange. Das sind ein paar Tage oder höchstens Wochen. Tatsächlich lebt man dann mit so einem Projekt über Jahre. In dem Fall hat es so etwa 6 bis 7 Jahre gedauert und die Folgen davon in Form von administrativen und steuerlichen Fragen, die spielen heute noch eine Rolle. Also sehr lange.
Ja, das ist tatsächlich länger, als man sich das so vorstellt. Wie gehst du denn mit so besonders komplexen und dann auch öffentlichkeitswirksamen Fällen um?
Ja, so wie eigentlich mit jedem Fall. Man stellt sich ein Team zusammen hier im Hause. Man sieht, dass man bei der Mandantin einige Ansprechpartner findet, mit denen man eine gute Kommunikation pflegen kann und mit denen man eng zusammenarbeitet. Und mit diesem Team, bestehend aus Mandanten und dem internen Hogan-Lovells-Team, gehen wir dann die Dinge an, verteilen Aufgaben, haben so ein paar kulturelle Regeln, wie zum Beispiel, es gibt keine dummen Fragen, wie zum Beispiel, es gibt keine Nachbetrachtung von Fehlern in der Form, dass man Schuld sucht, sondern nur, wie können wir das Problem, das sich darin zeigt, für die Zukunft lösen. Es kommt nicht auf Stellung in der Hierarchie an, jedenfalls bei uns nicht, sondern nur auf die Frage, wer kann kompetent etwas beitragen. Und so gelingt es uns eigentlich in den meisten Fällen, gute und zum Teil auch überraschende Lösungen vorzuschlagen und manchmal, wenn die Zusammenarbeit mit dem Mandanten es erlaubt, die dann auch umzusetzen.
Das klingt nach einer sehr schönen Teamarbeit bei euch im Team. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr auf deine Rolle auch als Managing Partner eingehen. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du neben deiner Tätigkeit als Partner bei uns im Bereich Commercial Litigation auch mittlerweile Managing Partner für Deutschland bist und auch davor schon diverse Managing-Rollen übernommen hast. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist so der typische Arbeitstag als Managing Partner und wie viel Zeit verbringt man dann mit Managementaufgaben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde mal zwei Arten von Tagen unterscheiden. Sorte 1 ist, es gibt einen Terminplan und man hüpft von Meeting zu Meeting, die heute überwiegend online stattfinden, und versucht, seinen Beitrag zu leisten. Das ist wichtig und ist erforderlich und ich glaube, einiges kann man auch beitragen. Man braucht aber auch ab und zu die andere Sorte von Tagen und die sieht so aus, dass ich selber mir bestimmte Dinge, die ich manchmal schon länger auf meiner To-Do-Liste habe, vornehme und daran arbeite und dazu gezielt auf Leute zugehe in Calls, die vielleicht nicht vorher angesetzt waren und um Unterstützung bitte, um Rat suche und mir Meinungen hole, um dann irgendwelche Entwürfe zu machen oder eben Dinge zu planen oder auf den Weg zu bringen. Und letztlich ist die zweite Sorte von Tagen die, wo man wahrscheinlich ein bisschen mehr Wert schafft. Auf der anderen Seite braucht man die erste Sorte von Tagen auch, um wirklich umsetzen zu können. Und den vielen Leuten, die dankenswerterweise bei uns hier das Unternehmen unterstützen, auch ein bisschen zu begleiten und da vielleicht auch mal als derjenige zur Verfügung zu stellen, dem man Fragen stellen kann, dem man erzählen kann, was man den ganzen Tag macht.
Ja, was für Aufgaben sind denn konkret mit der Rolle als Managing Partner für Deutschland verbunden, die man jetzt von außen vielleicht auch gar nicht so sehen oder erwarten würde? Du hast ja schon gesagt, dass ihr viel auch über die Strategie zum Beispiel entscheidet. Vielleicht gibt es auch noch andere Aufgaben, mit denen man jetzt gar nicht so von außen rechnen würde.
In erster Linie geht es darum, dass die 5 Standorte zusammenarbeiten und gute wirtschaftliche Ergebnisse erzielen. Wie bei jedem Unternehmen teilen wir das in Themen, die um die finanziellen Themen herum stehen, Personalthemen und Business Development Themen herum auf. Die Strategie, sozusagen Big Picture, spielt sicher auch eine Rolle. Da muss man aber auch ganz klar sehen, wir haben globale Praxisgruppen, wir haben die sich um unsere Produktion kümmern. Wir haben globale Sektoren, die sich um den Außenauftritt gegenüber den Mandanten kümmern. Da ist die Rolle der Region in erster Linie dazu da, dass eine Kultur herrscht, dass die Leute gut zusammenarbeiten können und dafür auch Beispiele jeden Tag geschaffen werden, dass die Leute sehen, wie das geht und sich da auf dieser Plattform wohlfühlen. Und darum geht es letztlich, Leute zusammenzubringen, wo ich eben aus meiner Perspektive sehe, dass vielleicht zwischen den 5 Büros jemand außen vor bleibt, dass jemand in den Praxisgruppen irgendwo nicht mitmacht, obwohl er was beitragen könnte. Die Themen, die außerhalb dieser 3 Blöcke Business Development, People und Finance liegen.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das ist bestimmt auch häufig eine Herausforderung, dann über 5 verschiedene Standorte hinweg, da die Unternehmenskultur zu fördern und auch mitzugestalten. Was würdest du sagen, wie gelingt es dir denn, da eine offene und motivierende Unternehmenskultur zu fördern?
Ja, das mögen vor allem die anderen entscheiden. Und ich glaube, dass aus meiner Sicht das Wichtige ist, dass wir gelegentlich insbesondere zu neuen Themen oder Themen, die wir bislang noch nicht so sehr bespielen, dass wir da in geeigneten Gruppen zusammenkommen und dann die Dinge voranbringen, so wie wir das jetzt in unseren Collaboration Initiatives machen, die sich mit Themen wie Digitalisierung, Verteidigung, aber auch Financial Institutions befassen und anderen Themen. Letzteres sehr wichtig, weil wir, wie ja hinreichend in der Presse bekannt ist, derzeit in Gesprächen mit Cadwallader sind und hoffentlich in den nächsten Monaten mit Cadwallader zusammengehen werden.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend und da sind wir auch schon alle sehr gespannt drauf, wie sich das weiterentwickelt. Gibt es denn ein persönliches Highlight für dich aus deiner Zeit als Managing Partner, wo du gerne noch so dran zurückdenkst und was dir im Kopf bleibt?
Also ein Highlight war sicherlich die Deutsche Partner- und Council-Konferenz in 2024 und das ist im Moment sehr, beschäftigt mich sehr. Warum? Weil in 2 Wochen wir eine neue Deutsche Partner- und Council-Konferenz in Frankfurt haben werden, die viele von uns, mich eingeschlossen, gerade vorbereiten und da in den letzten Zügen sind und uns sehr darauf freuen, dass wir uns da wieder treffen und zu spannenden Themen austauschen können.
Ja, das klingt sehr spannend. Es ist ja auch immer schön, wenn man sich dann nochmal persönlich mit allen wieder sieht. Das kann ich mir vorstellen, dass das dann ein persönliches Highlight ist. Ich würde gerne noch ein bisschen einmal in einen ganz anderen Bereich gehen. Wir haben jetzt ja schon gehört, dass du wirklich sehr viel Verantwortung auch auf der Arbeit trägst, neben deinem sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag noch als Managing Partner dann dazu. Wie schaffst du es denn nach der Arbeit einen Ausgleich für dich zu finden, damit man dann nicht alles mit nach Hause nimmt?
Nun, ich habe eine Familie, die mich sehr beschäftigt, eine Frau, die auch berufstätig ist als Anwältin. Und 3 Kinder, 2 davon sind im Studium. Eines ist in den letzten Jahren der Schule und plant gerade einen Kanada-Aufenthalt. Und nebenbei mache ich sehr gerne Sport. Und oftmals fahre ich vom Büro nach Hause und von zu Hause ins Büro mit dem Radl. was eine gute Gelegenheit ist, um den Kopf frei zu bekommen und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen.
Ja, das stimmt. Radfahren ist dafür immer sehr gut, um dann nochmal den Kopf frei zu bekommen. Geht ihr denn auch gerne irgendwie in den Bergen mal Radfahren oder wie ist das Hobby so ausgelebt?
Also tatsächlich sind wir schon mit der Familie Radfahren gegangen, aber wir haben wohl alle die Meinung, dass wir da doch, was das Radfahren anlangt, zu unterschiedlich sind. Und deswegen ist es nicht so populär, mit mir Radfahren zu gehen. Das muss ich zur Kenntnis nehmen. Wir haben aber andere Dinge, die wir zusammen machen. Wir gehen zum Beispiel zusammen segeln. Wir gehen auch manchmal wandern. Und manchmal ist es ja auch einfach schön, am Wochenende zu Hause zu sein und dort Dinge zusammen zu machen, was so in der Familie ansteht. Insofern verbringen wir da viel Zeit miteinander, auch mit Freunden, die meine Kinder mit nach Hause bringen oder Freunde, die wir einladen oder besuchen.
Ja, das klingt nach einem sehr schönen Ausgleich zu der Arbeit. Du hast ja eine sehr besondere und beeindruckende Karriere hinter dir und bist auch eine Schlüsselfigur in der deutschen und internationalen Anwaltslandschaft. Was würdest du denn sagen, sind fachliche und persönliche Fähigkeiten, die man aus deiner Sicht braucht, um Karriere im Commercial Litigation zu machen?
Puh, das ist eine große Frage. Weiß gar nicht, ob ich mit der Größe der Frage so umgehen kann. Ich würde mal sagen, wichtig ist, dass man die Dinge so angeht, wie man sie immer angegangen ist, egal wie groß die Aufgabe ist. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Schau dir an, wie du dich vorbereitet hast auf ein Examen oder auf irgendeine wichtige Sache in deinem Leben. Es muss ja nicht immer die Ausbildung gewesen sein. Und so kann man auch Aufgaben im beruflichen Zusammenhang lösen. Die einen machen es, indem sie sich alleine hinsetzen. Die anderen machen es, indem sie im Team arbeiten und dort sich austauschen, zulassen, dass sie auch in Frage gestellt werden. Und das ist für mich total wichtig. Die Teamarbeit ist im Grunde das, was mich jeden Tag motiviert und was, glaube ich, auch die Grundlage für das ein oder andere gute Ergebnis ist. Und es ist sehr wichtig, dass wir dazu eben geeignete Menschen finden, die sich begeistern lassen, hier mitzumachen, was zum Glück bislang immer gelungen ist, auch darüber, dass die Leute über die Tätigkeit hier sprechen und so andere finden, die sich dafür zieren. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste und die Grundlage für die Tätigkeit bei Hogan Lovells, aber auch, glaube ich, bei vielen anderen erfolgreichen Beratungsunternehmen.
Ja, auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, es gibt auch einen Fehler, den du gemacht hast und aus dem du viel gelernt hast?
Auf jeden Fall. Wir haben in unserem Team-Meeting den stehenden Agendapunkt Fehler der Woche. Mhm. Und es gelingt auch in vielen Meetings, dass dort jemand was sagt. Es sind nicht die schönsten Erlebnisse, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, aber wir alle haben daraus eine Menge gelernt. Ich habe in meiner frühen Karriere mich mal hingesetzt und habe die Fristen in meinen Fällen überprüft und eine davon für falsch gehalten, habe die dann neu eingetragen und sie war natürlich vorher richtig und nachher falsch. Und so habe ich dann die Berufung einen Monat zu spät eingereicht, was schön war, aber nicht gut genug, was mir dann die Richterin auch sehr schnell mitgeteilt hat. Und ja, daraus habe ich was gelernt, nämlich solche Dinge nie alleine machen. Und da sind wir wieder beim Thema.
Ja, Fehler der Woche finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee und ja auch ein schöner Umgang mit Fehlern, dass man dann ja daraus lernt und daraus eigentlich wieder was Positives macht. Also das finde ich sehr gut, das ist eine gute Idee. Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist in eurem Bereich das Netzwerken und was würdest du jemandem empfehlen, der gerade ein Netzwerk aufbauen möchte und sich gerne sichtbar machen möchte?
Auch das ist eine sehr gute Frage. Also Netzwerk ist wichtig. Leute erinnern sich, man selbst erinnert sich. Auch im Verlauf der Karriere finde ich es immer bedeutsamer, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die man kennt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nur mit Leuten arbeite, mit denen ich schon seit 20 Jahren zusammenarbeite. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Man lernt immer wieder neue Leute kennen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man jemand neu kennenlernt und die Chance hat, mit einer Person zu arbeiten, dann möchte ich immer sehr schnell ein persönliches Meeting machen. Ein Online-Meeting virtuell ist sehr schön und hilfreich und hilft einem auch, eben die ersten Tage und vielleicht Wochen zu überwinden. Aber dann sollte man sich mit einer Person zusammensetzen, mal eine Stunde, und sich austauschen. Das sind dann andere Beziehungen, als man sie entwickelt, wenn man sich nur virtuell kennt. Dann kann es wieder eine Phase geben, in der man virtuell zusammenarbeitet. Aber man wird sehen, dass die wichtigen Meetings dann doch immer persönlich sind. Das kann man eigentlich dann schon ganz gut einschätzen. Heute ist es nicht mehr so, dass Mandanten dafür immer bereit sind zu bezahlen, dass man da auch sich trifft. Offen gesagt ist mir das dann aber egal. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein schlechter Verhandler bin, sondern weil ich daran wirklich glaube. Dann bezahle ich eben selber und treffe die Leute, weil ich glaube, das ist für beide Seiten entscheidend, gerade weil wir auch als Berater manchmal die Aufgabe haben, Hinweise zu geben, die vielleicht im ersten Moment nicht nur Begeisterung auslösen, und dafür braucht man eine Grundlage, und das kann aus meiner Sicht nur eine persönliche Grundlage sein.
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp zum Netzwerken, was ja mittlerweile auch vermehrt digital stattfindet, da auch einfach die persönlichen Beziehungen zu pflegen und aufzubauen. Ich würde gern zum Abschluss noch einmal mit dir über die Trends und Entwicklungen in deinem Bereich Commercial Litigation sprechen. Siehst du da Entwicklungen im Bereich Digitalisierung zum Beispiel oder internationale Zusammenarbeit oder auch neue rechtliche Herausforderungen, die du in dem Bereich siehst?
Also neue Themen. Ich würde mal ein Beispiel nennen, das du jetzt nicht angesprochen hast. Ich sehe tatsächlich in der Automobilindustrie, ich hatte ja gesagt, damit habe ich mich in den letzten Jahren sehr viel befasst, und zwar außerhalb des eigentlichen Dieselthemas, eine Tendenz, dass die Mediation als Streitbeilegungsverfahren oder Methode wesentlich populärer geworden ist, als das der Fall war, als diese Methode hier in Deutschland bekannt wurde. Das war in den 90er und in den Nullerjahren. Damals gab es einige Fälle, aber viele haben sich die Augen gerieben und sich gefragt, eigentlich ist das ja so eine tolle Methode, warum funktioniert das nicht? Heute ist es wesentlich leichter, die Unternehmen davon zu überzeugen, und oftmals haben sie auch Erfolg darin. Das sehe ich auch in anderen Industrien. Es gelingt nicht immer, aber es wird versucht und legt, glaube ich, sehr schön die Grundlage eben für Einigungschancen oder dann für einen, sage ich jetzt mal salopp, gescheiter Auseinandersetzung, weil man eben vorher versucht hat, es durch Verhandlungen zu lösen. Und wenn es nicht gelingt, dann macht es auch Sinn, auch aus Corporate Governance Gesichtspunkten heraus Sinn, so viel zu investieren in das Projekt eines Streits, wie eben erforderlich ist. Und auch das muss ja auf gute Grundlage gestellt sein, dass man da nicht einfach reingestolpert ist und sich nachher fragt, warum man Hunderttausende oder manchmal sogar Millionen Euro in die Kosten für einen Rechtsstreit gesteckt hat. Das ist, glaube ich, so aus meiner Erfahrung von den Themen, die ich auf dem Tisch habe und sehe im Markt, eine wesentliche Entwicklung, auch wenn die jetzt nicht jeden Tag in der Zeitung steht. Zweite wesentliche Entwicklung, nur ganz kurz, ist sicherlich, dass regulatorische Anforderungen immer stärker werden und damit unsere zivilrechtlichen Auseinandersetzungen häufig auch regulatorische Themen zum Inhalt oder manchmal auch zum Anlass haben und damit die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus den regulatorischen Fachgebieten an Bedeutung immer mehr gewinnt. Das ist aber letztlich nur eine Reflexion dessen, was jeder Unternehmer heute merkt, dass er nichts mehr tun kann, ohne öffentlich-rechtliche Vorgaben zu erfüllen.
Danke für die spannenden Einblicke. Wir sind auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Vielleicht hast du noch einen Ratschlag, den du jungen Juristinnen und Juristen gerne abschließend mitgeben möchtest, die vielleicht auch gerne mal später eine Führungsrolle übernehmen möchten.
Ja, sehr gerne. Ich persönlich finde den Anwaltsberuf deswegen so spannend, weil er so vielseitig ist. Man wird nicht am ersten Tag irgendwie Managing Partner von Deutschland in der Kanzlei, für die man sich entscheidet, sondern das ist eine Option, die man irgendwann mal hat. Und es gibt viele andere Optionen, wie man sich einbringen kann neben der Arbeit für und mit Mandanten. Beides, finde ich, ist wichtig, weil man aus beidem eine Menge lernt, was man für die jeweils andere Aufgabe dann wieder verwenden kann. Und das ist meines Erachtens das Besondere an dieser Tätigkeit, dass sie so viele Aspekte beinhaltet, die man bei der Berufsentscheidung, jedenfalls in meinem Fall, hatte ich die nicht gesehen oder erwartet. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch heute noch eine sehr gute Berufsentscheidung. Digitalisierung wird uns nochmal neue Themen bringen. In welchem Maße werden Large Language Models das übernehmen, was wir heute machen? Sie tun es zum Teil schon, und daran sieht man, die nächste Herausforderung ist nicht nur um die Ecke, sondern schon durch die Haustür gegangen und beschäftigt uns.
Ja, ganz herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und auch die spannenden Einblicke in deinen Praxisbereich und auch in deine Rolle als Managing Partner. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und habe auch viel davon mitgenommen. An der Stelle möchte ich mich auch bei unserer treuen Zuhörerschaft bedanken. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch, und bis dann, bleibt gespannt.